Abend, oder hätte ich schon fast gesagt. Ich freue mich, dass wieder ein paar Leser und ein paar Zuhörer zu unserer Veranstaltung gekommen sind. Wir treffen uns ja heute zum 6. Mal hier im Café Klofka mit der netten Frau Klofka. Ah, so kennen wir sie. Und wir haben als heutigen Beginn oder für die erste Lesung oder das erste Gespräch den Herrn Jens Vohr bei uns, mit dem ich ein paar, oder der uns ein paar Sachen erzählen möchte. Oh, jetzt wird es ja interessant.
Produktplacement.
Für die Leute, die es jetzt vielleicht nicht sehen, die dann irgendwann mal zuhören oder so, wir haben hier eine Flasche Whisky.
Oh, Whisky.
Und die ist bestimmt nicht bloß zum Angucken da.
Nee, also wer will, ich habe auch noch ein paar Gläser da, wäre wahrscheinlich für den Einstieg, da es bei mir um Whisky sich handeln wird, gar nicht so verkehrt, ein Gläschen Whisky dabei in der Hand zu halten. Man muss den ja nicht trinken, man kann ihn ja auch riechen und sich an dem Geruch erfreuen. Wer also möchte, ich traut sich keiner, doch, du, ne?
Freiwillige vor, also ich sehe, oh,
das,
oh,
das freut mich.
Ich sehe Leute mit 5 Armen. Gut, es waren 6, ja, heute die 6. Lesung. Ne?
Frau Klofka auch, ne? Nee, ich schon. Doch.
Ja, Jens, wir sind partout.
Ne? Ja.
Wird vielleicht den einen oder anderen nicht wundern. Hat das einen Grund, warum du heute uns den Whisky zeigen möchtest oder was erzählen möchtest dazu?
Na, eigentlich habe ich jetzt meine Aufgabe schon erledigt, weil ich habe Whisky mitgebracht. Ich habe darauf hingewiesen, dass ich mich mit Whisky beschäftige. Und wenn ich jetzt noch sage, dass nächstes Wochenende zu Peter und Paul auf dem Kirchplatz ein großes Whiskyfest stattfindet, zu dem ich alle recht herzlich einladen will, dann ist mein Thema eigentlich heute schon erledigt.
Dann haben wir das so abgehakt, ne?
Ja.
Also Peter Paul ist das Wochenende nächstes, ne?
Ja, das nächste Wochenende, ja.
Ja. Wann geht das denn das los?
Das geht am Freitag 18 Uhr los und endet am Sonntag 22 Uhr.
Okay, klingt ja spannend. Und was machst du eigentlich noch so in Delitzsch? Also ich mein, du wohnst ja neben der Kirche, und was ist das für ein Haus, wo du da drin wohnst? Und
ja, das ist ein altes Haus aus dem 17. Jahrhundert. Hat übrigens das Brauerbe, also auch ich dürfte ein bisschen was brennen und brauen. Mhm. Und ja, im Erdgeschoss ist die Nummer 2 die Altstadtkneipe, eine Etage drüber ist das Whiskystübchen und noch eine Etage drüber wohne ich.
Okay, und wie viele Quadratmeter sind da? Also um das mal jetzt vielleicht, wenn das jetzt mal jetzt der noch nicht bei dir war und jetzt praktisch davor hatte, ne? Wie viel Quadratmeter hast du da so?
Naja, so knapp 110 Quadratmeter.
Also man kann dich richtig besuchen sozusagen.
Ja.
Sollte das dann tun.
Wenn ich schnell bin, kann ich auch 18 Uhr drüben dann aufmachen und...
Du meinst, wir sollten jetzt ein bisschen Gas geben?
Ja.
Dann machen wir das. Okay, bitte fang an.
Ja, also es hat eine Bewandtnis, warum ich den Whisky mitgebracht habe, unabhängig vom nächsten Wochenende. Ich schreibe selber relativ viel zu Whisky, wobei die Dinge, die ich sonst üblicherweise schreibe, nicht poetisch zu nennen sind. Die Dinge, die ich sonst üblicherweise schreibe, sind Tasting-Notizen. Manch einer meint, das wäre Poesie. Ich habe da auch noch ein paar Sachen mitgebracht, in denen Veröffentlichungen von mir drin sind. Wer will, das ist zum Mitnehmen, zum Zuhause nachlesen, in aller Ruhe und Gemütlichkeit. Das, worum es mir heute geht, ist im Grunde genommen das, was ich nächtens schreibe, bevor ich ins Bett gehe. Also wenn ich von meinem Alltag noch ein bisschen runterkommen muss und den Kopf freikriegen muss. Das heißt, ich schreibe also über alte schottische Destillerien, über Destillerien, die schon längst nicht mehr existent sind, versuche deren Geschichte und deren Gestalt wiederzubeleben und vielleicht nur dazu, es gab im späten 18., frühen 19. Jahrhundert ungefähr 40.000 Stellen in Schottland, an denen gebrannt worden ist. Heutzutage gibt es noch reichlich 100 Destillerien, die arbeiten, Eine davon ist diese Glenlivet Distillerie, von der ich heute ein bisschen was in die Gläser gegeben habe. Und das Spannende an dieser Distille ist, dass wir also schon in der Frühzeit uns mit Marketing und mit Marketingstrategien auseinandersetzen können. Und exemplarisch dafür steht also diese Distille. Wer also sich mal so eine Flasche anguckt, da steht hier oben drauf 1824. Kann rumgegeben werden, ja. Steht drauf 1824 und das Problem ist, bei meinen Recherchen bin ich darauf gestoßen, dass diese Zahl gelogen ist. Also die hat nichts mit der Distille Glenlivet zu tun. Aber über diese Distille will ich heute gar nicht reden. Ich will über eine benachbarte ehemalige Distille reden und zwar über die O'Horachan Distillerie. Klingt ein bisschen nach einem Rachen-Katar oder sowas. Diese Distille O'Horachan ist deutlich älter als diese Glenlivet Distillerie und die Glenlivet Distillerie hat sich sozusagen die Geschichte der O'Horachan angeeignet und zu ihrer eigenen gemacht. Glenlivet ist heutzutage weltweit die Nummer 2 auf dem Whisky-Markt, stellt im Jahr so ungefähr 10 Millionen Liter Alkohol her, also nicht ganz wenig, und behauptet von sich in England der Marktführer zu sein. So viel dazu, jetzt zu dem, was ich eigentlich lesen will.
Bitte, bitte. Ich sehe aber natürlich auch Potenzial für weiteres.
Ne? Ja. Also ich habe ungefähr 2000 kleine Geschichten in der Zwischenzeit fertig. O'Horachan. Ich hatte ja angedeutet, ich bin noch nicht ganz fertig mit dem Problem Glenlivet. Glenlivet ist sozusagen ein Räuber. Ich habe in der Zwischenzeit Bemerkungen gefunden, dass unsere O'Horachan-Distillerie deutlich älter ist als Glenlivet. Nach einem Eintrag in The Gazetteer of Scotland von 1882, in dem O'Horachan als Weiler mit Brennerei beschrieben steht, sind Verbindungen zu den Grants von Glenlivet eher zu bezweifeln. Denn James Grant kaufte die Distillerie erst deutlich später. Was macht er in den vielen, vielen Jahren zuvor? 1824 steht auf der Flasche. Wie wurde aus unserem George Smith, der 1774 geboren wurde, später George Gordon Smith in den Jahren 1825-26 benannt, letztendlich George Gow Smith im Jahre 1851, ein und derselbe Mann, drei verschiedene Bezeichnungen. Das soll alles unser Glenlivet Schmidt gewesen sein, der wohl nachweislich 1871 starb. Wurde dieser Kerl tatsächlich 97 Jahre alt? Hätte man nicht, wenn es denn so gewesen wäre, eine weitere Legende um diesen Herrn gestrickt? Aus meiner Sicht kann man vieles recht gut zu einer stimmigen Geschichte zusammenbasteln, denn es passt ja auch eigentlich alles recht gut zusammen. Was dabei einzig und immer wieder im Wege ist, ist die Geschichte unserer Glenlivet-Distillerie, beziehungsweise die des Herrn Schmidt. Beispiele gefällig? 1747 soll Glenlivet erstmals erwähnt worden sein, im Zusammenhang mit Schwarzbrennereien, die es damals wohl zuhauf in der Region gab. Hier spielte noch Vater Schmidt eine Rolle. Aber es ist tatsächlich belegt, dass es bei der Erwähnung um die Glenlivet-Distillerie ging, oder doch nicht eher um das Glenlivet. Das Glenlivet heißt nichts anderes als das Tal des Flusses Livet. Glen heißt immer Tal und Livet ist in dem Falle der Fluss Livet. 1774 gilt als das Gründungsdatum für Glenlivet. Dabei brannte zu jener Zeit unser Georgie Smith immer noch munter auf einem Bauernhof in Upper Drummit oder auch Upper Drummin, O'Hurachan, meine Distille, von der ich erzählen will, wurde erst 1790 gegründet. Aber dennoch soll sie schon vorher Glenlivet geheißen haben. Glenlivet ist aber nichts anderes als die alte Bezeichnung des Tales Glenlivet. Da es die Glenlivet-Distillerie noch gar nicht gab und auch noch recht lange nicht geben wird, stellt sich hier die Frage, was wahr ist bzw. woher das stammte, was man seinerzeit Glenlivet nannte. 1815 gibt es noch ca. 200 illegale Stills im Bereich des Glenlivet. Stills sind die Brennblasen, mit denen gebrannt wurde. Unter ihnen O'Hurachan, was nun nicht mehr Glenlivet bezeichnet wird, und Upper Drummit. Im Jahre 1822 kommt es zum Besuch von König George IV. Von Edinburgh im Glenlivet. Hier soll ihm von Elizabeth Grant, wieder mal eine Grant, aber wohl wieder eine, die nichts mit unseren Hauptprotagonisten zu tun hat, sie ist eine Tochter von John Grant, ein Glas des Glenlivet gereicht worden sein, worüber der Monarch so völlig außer sich vor Freude war, dass er vergaß, dass dies ein schwarzgebrannter Whisky gewesen sein muss. Was war das, was ihm da dargeboten wurde? Ja klar, Glenlivet, so steht es ja in jeder Chronik geschrieben. Aber was kann das denn nur wirklich gewesen sein? Ein Upper Drummit kann es nicht gewesen sein, von einem Bauernhof. Noch dazu recht weit entfernt vom eigentlichen Geschehen, wo der König aufgetaucht war. Ist es nicht eher vorstellbar, dass es sich hier um einen Glenlivet handelte, nun aber aus der O'Hurachan Distillerie kommend? Zudem, es wird ja auch gesagt, dass O'Hurachan zwischen 1825 und 1830 wieder Glenlivet geheißen haben soll. Wäre es also vorstellbar, dass unser Draufgänger Schmitty seine sich gerade so mühevoll erworbenen Lorbeeren durch die Beachtung seiner königlichen Exzellenz und die damit verbundene Reputation so einfach wieder entreißen ließe? Noch dazu bei dem Ruf, den er genießt. Aber hier bin ich vielleicht zu schnell. Vielleicht ist unser George Smith ja gerade erst dabei, sich diesen Ruf zu erarbeiten. Nach dem Act of Excise aus dem Jahre 1823 soll Glenlivet legalisiert worden sein. Soll. Was wurde hier legalisiert? Okay, das Brennen wurde legalisiert. Aber wo wurde es legalisiert? Noch immer tummelt sich unser Hauptdarsteller in einem kleinen Dörfchen, nämlich Upper Drummit, ungefähr 20 Meilen von Glenlivet entfernt. Erst ein Jahr später, 1824, so steht es geschrieben, übrigens auf der Flasche war das Label, ja, 1824, wird die Drummin Distillerie durch George und John Gordon Smith gegründet. Glenlivet ist noch immer nicht in Sicht. Aber Alexander von Gordon, der vierte Herzog von Gordon, wird zum Gönner des Herrn Schmidt und verleiht oder verschenkt oder vermacht ihm den Namenszusatz Gordon. So wird aus unserem George Smith fürderhin George Gordon Smith. Oder wie? Oder was? Oder warum? Zur gleichen Zeit, 1826, arbeitet unsere kleine, aber feine O'Hurachan-Distillerie still und gleichmäßig vor sich hin. Zunächst arbeiten dort Turner und Grant. Moment, Grant, war da nicht gerade eben im Jahre 1822 ein Töchterlein eines gewissen Herrn Grant mit einem Becherchen allerfeinsten Stoffes beim Herrn König vorstellig geworden? Und war der Sud nicht über alle Maßen gelobt und gepriesen worden? Und spricht man denn nicht davon, dass in genau dieser Zeit, 1825, 1830, die kleine Distillerie in der Nähe von Auchbrack, Glenlivet, geheißen haben soll? Ab 1826 ist Grant und Co. Eigentümer dieser Distillerie O'Hurachan. Grant und Co. Klar doch. Den Marketing-Hype und das Gebräu, den die königlichen Tänze veranstaltet hatten, konnte unser Herr Grant, der seinem Töchterlein zutiefst verbunden dafür war, nicht ungenutzt vorüberziehen lassen. Wurde aus Herrn Turner nun Herr Co.? Oder wagte sich ein anderer in dieses schwierige Geschäft? hatte 1828 unser Herr Grant mit seinem Glenlivet schon genügend zur Seite gebracht, dass er sich zur Ruhe setzen konnte? Oder war er einfach auch nicht mehr der Jüngste? Wer weiß das schon? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall endet hier seine Geschichte. Dafür beginnt gleichzeitig die von William Grant. War dies sein Sohn, sein Bruder, ein irgendwie anders Verwandter oder Verbandelter? Wer war dieser Co. Grant und Co. von 1826? Fakt ist, dass hier diese Grants zu noch ganz anderen Ehren kommen werden. Denn diese Distille brummt. Inzwischen werden hier 2539 Gallonen produziert. Das sind so über den Daumen geschlagen so 20.000 Liter im Jahr. Von Upper Drummit, dem eigentlichen Geburtsort unserer Glenlivet Distillerie, hört man noch immer nichts. Aber genau das muss unseren Georgie Smith, der ja nun George Gordon Smith heißt, dermaßen gewurmt haben, dass er seinerseits 1830 seinem Söhnchen John Gordon Smith den Auftrag gab, bei Del Nabo, also einem weiteren kleinen Örtchen in der Nähe, sein Glück zu versuchen. Der versuchte sich wohl ziemlich lange, denn erst 1849 ist die Gründung von Del Nabo in der Nähe von Tomintoul durch, man höre und beachte, George Smith of Drummin beurkundet. Und obwohl der ganz augenscheinlich unfähige Sohn fast 18 Jahre lang sein Glück bei Del Nabo versuchte, keinerlei Ahnung oder geschäftliches Geschick, Gespür oder Intuition besaß, holte ihn Väterchen Schmidt 1850 in eine Partnerschaft. Wow, das muss man erst mal verdauen. 18 Jahre versuchte sich Söhnchen Schmidt. Die großen Ereignisse, auf die sich Glenlivet, also das, was wir jetzt im Glase haben, auf die sich Glenlivet auch heute noch immer beruft, liegen hier bereits weit hinter uns. Die erste legale Brennerei soll sie sein im Glenlivet. Ja, wer und noch schöner, wo und wie heißt sie doch jetzt gleich, diese Distille? Auch Rachen produziert wirklich Whisky, während Schmidt und Co. Legenden, Märchen, Knatsch und Tratsch und mancherlei Handgemenge produzieren. Darüber hinaus aber nicht viel mehr. Endlich 1851 findet sich die erste Eintragung, die man nun wirklich einmal mit dem heutigen Glenlivet in Verbindung bringen kann. Ein gewisser 1810 geborener James Grant, derjenige, den ich schon mal erwähnt hatte, wird nun in einer Schrift erwähnt, und zwar in Mainmore. Mainmore ist der Ort, an dem sich jetzt tatsächlich unsere Glenlivet Distillerie heutzutage befindet. Das heißt, um es deutlich auszudrücken, Schmidt beginnt oder hat bereits begonnen, bei Mainmore die später so bekannte Glenlivet Distillerie aufzubauen. Dennoch, von Glenlivet ist auch hier noch immer kein Wort. Sein Kompagnon Grant wohnt derweilen in O'Hraren, wo sein Weib sich als Haushalterin beim ehemaligen Besitzer der O'Hraren Distillerie, Captain William Grant, verdingt. Vorgeblich soll es in O'Hraren 1852 zu Ende gegangen sein. Vorstellbar ist dies, wenn man glaubt, was auch alles über Herrn Schmidt geschrieben steht. Noch dazu, wo der sich doch gerade erst in der Nähe niedergelassen hat. Vorstellbar ist aber auch, dass es hier noch lange nicht zu Ende war. Vielleicht war nur das Getöse und Getue und Gemache und Geballere des Herrn Schmidt, von dem erwähnt wird, dass er stets und ständig zwei Pistolen bei sich getragen habe, um sich vor Schwarzbrennern zu schützen. Vielleicht war ihm das Geballere in der Nähe nur zu laut, so dass man sich darum, also um auch Röchen, auch noch weiter gekümmert hätte. Jedenfalls gibt es auch noch 1882 und auch 1884 Eintragungen in alten Unterlagen, die zumindest bestätigen oder zur Vermutung Anlass geben, dass hier noch immer die O'Hraren Distillerie vorhanden war. Wenden wir uns aber wieder den Schmittens zu. 1858 wird sowohl das Ende von Del Nabo als auch das von Drummin verkündet, also diesen alten Distillerien, in denen mal ein bisschen rumgebrannt worden ist. Gleichzeitig feiert man die Gründung der Mainmore Distillerie. Nur ein Jahr später, 1859, wird die Firmierung zur George and James Grant, James Gordon Smith Limited vollzogen. 1871 stirbt unser George Smith und die Geschäfte gehen auf seinen Sohn James Gordon Smith über. 1880 beginnt dieser mit seiner berühmten Rechteklage auf den Namen der Glenlivet. Hallo? Stimmt hier noch alles? In diesem Zeitpunkt noch immer Meinmoor und John Gordon Smith oder das J und G.J. Smith registriert und zwar auf den Namen Glenlivet. Weiterhin Fakt ist, dass man 1884 im Streit um die Rechte bezüglich des Namens The Glenlivet zumindest einen Teilerfolg errang. Die anderen Brenner des Tales müssen fortan den Ort der Herstellung ihres Whiskys dem Namenszusatz Glenlivet voranstellen. Das heißt also, es gibt dann so eine Namen wie Tamdu Glenlivet, Manogmore Glenlivet, Tomintool Glenlivet und andere. Lustiger Gedanke, so kommt es, dass auch The Glenlivet, also unsere Distille, zeitweise nur als Meinmoor Glenlivet zu bekommen war. Am 18. Juni 1890 zerstört ein Großbrand bei Glenlivet rund 200.000 Gallonen, also rund 1 Million Liter Alkohol, halbfertigen Rohbrand. Das ist der Zeitpunkt, wo wiederum einmal die Grants, diesmal aber aus einer völlig anderen Ecke, in die Bresche springen. William Grant, ehemaliger und langjähriger Buchhalter bei der Mortlach Distillerie, hatte 1886 seine eigene Distille bei Glenfiddich eröffnet. Hier nun bot sich ihm die einmalige Gelegenheit, in die durch den Brand bei Glenlivet gefährdeten Verträge und Kontrakte einzusteigen und die Belieferung mit Whisky zu bewerkstelligen. Das heißt, er lieferte ganz offensichtlich 4-jährigen und jüngeren Whisky zu dem Zeitpunkt an die von Glenlivet Kundschaft. Damit gingen nun beide Firmen, Glenlivet und Glenfiddich, in mehr oder minder Gleichschritt auf die großen Märkte dieser Welt. Im Jahre 1908 wurde The Glenlivet ein eingetragenes Markenzeichen in den USA und 1921 übernahm Captain Bill, in Klammern William Smith, Grant von Ohorachen, so viel Zeit muss sein, die Ehre hat er verdient, als Sohn des Colonel George Smith von Grant, die Geschicke. Doch der Verschrobenheiten um die Geschichten dieser Destille noch nicht genug, im Jahre 1924 wird in der Distille der Glenlivet mit großem Pomp und Getöse plötzlich der 100. Geburtstag gefeiert. Ja, 1824 steht auf der Flasche, 100 Jahre später, das wäre 1924, aber letztlich Meinmoor wurde, und wenn man gutwillig ist, lässt man dies als Glenlivet gelten, 1858 gegründet. 66 Jahre später feiert man hier einen 100. Geburtstag. Dieser Coup unseres George G. Smith durchaus würdig. Er höchst selbst hätte dies feiner nicht hinbekommen. 1824 hätte man vielleicht als das Datum des Beginns einer selbstständigen, legalisierten Tätigkeit feiern können und auch akzeptieren können, aber als das Geburtsjahr der Distille Glenlivet, nee, hier schummelt einer. Hier zieht einer Asse aus dem Ärmel, wie er es gerade braucht, und das tue ich nun auch mal, weil 100. Geburtstag, lasst mich mal schnell rechnen. Ohorachen wurde 1790 gegründet und wäre 1924 wie alt geworden? 134 Jahre. Meinmoor Glenlivet war 1924 genau 66 Jahre alt, macht zusammen 200. Ergo, da man, was Glenlivet betrifft, den Ruhm nun wahrlich nicht alleine für sich beanspruchen durfte und darf, teilt man ihn. 100 Jahre für jeden und die Frage nach dem Glenlivet, den Dank an den König ausgeschenkt hat, wird nicht mehr gestellt. Wie wir heute wissen, ist die Geschichte der Grants noch nicht zu Ende. Freundlicherweise habe ich auf die anderen verzichtet. Wie gesagt, es gibt ungefähr 2000 kleine Geschichten bisher von mir. Vielleicht werden sie irgendwann mal veröffentlicht. Danke.
Ja. Vielen Dank, Jens, für die, ja, ich sag mal, du hast es selber schon so richtig schön gesagt, die draufgängerischen Schmitz. Ja. War ein Begriff, den ich mir aufgeschrieben habe, den ich gut fand. Ne? Also es klingt ein bisschen schizophren, wenn ich ehrlich sagen soll, den ganzen Namenstausch und Namens, Geschichten. Wie tust du die Sachen recherchieren, beziehungsweise wie kommst du an die Informationen?
Na, es gibt relativ viel, was man finden kann. Also es gibt alte Steuerunterlagen, in denen man nachschauen kann. Es gibt die Dokumente in den Distillen selber, in die man reinschauen kann. Es gibt im Netz beispielsweise so eine Suchseiten, wo Leute ihre alten Vorfahren suchen. Es gibt ja gerade in Australien, Neuseeland, Kanada, USA ganz, ganz viele Auswanderer, die sich ihrer eigenen oder der Geschichte ihrer Familie erinnern und also nach ihren Wurzeln suchen, und da findet man ganz, ganz viele Geschichten und ja.
Ja. Was mich so ein bisschen stutzig macht, ist ja, die Firmen sagen ja Informationen, die du jetzt so mit der Sache in Frage stellst und sagst, das kann gar nicht so sein. Und
ja, ja.
Da hängt ja richtig viel Industrie dahinter. Mhm. Und ich sag mal so, wir wissen ja auch, wie das bei manchen Unternehmen in der Werbung funktioniert. Kann ich mir vorstellen, dass du da nicht so unumstritten bist?
Nee, also gerade die Geschichte ist eine sehr umstrittene, weil das würde natürlich die Fundamente dieser Distille erschüttern, also die Geschichte, die Fundamente der Geschichte dieser Distille erschüttern. Deswegen halten die das möglichst gern etwas gedeckelt und wollen darüber gar nicht so sehr reden. Das Lustige daran ist, dass also heutzutage ganz viele Anfragen selbst aus Schottland kommen, wenn es darum geht, mal genauere Informationen zu der einen oder anderen Distille zu bekommen, die dann sagen, Jens, hast du da nicht was? Und ich habe, wie gesagt, doch relativ häufig Dinge da, die andere nicht haben. Und gerade wenn du hier nach diesen Zahlen und Daten und Namen bei Glenlivet nachforschen willst, wirst du dort nichts finden, weil die das natürlich unter Verschluss halten. Also das sind Geschichten, die da maßt man sich sozusagen Dinge an, die man selber nicht
Also
auf seiner Habenseite hat.
Also ja. Auf gut Deutsch, wir dürfen es ja eigentlich nicht sagen und sagen es. Also, oder wir dürfen es jetzt praktisch nicht weiter sagen, was wir sagen, was wir dann doch nicht sagen.
Na doch, man kann sich ja darüber seine Gedanken machen. Wo kommt denn der Name Glenlivet her? Glenlivet ist nichts mehr als eine Ortsbezeichnung. Also Glen heißt Tal und Livet ist der Fluss. Ja? Und wenn ich also sage, dass damals dem König ein Glenlivet gereicht worden ist, so sagt das nichts anderes, als dass dem König damals ein Whisky aus diesem Tal gereicht worden ist. Aus welcher der vielen Brennstellen, die es damals in diesem Tal gegeben hat, dieser Whisky kam, ist damit noch nicht gesagt. Aber Schmittens maßen sich eben an zu sagen, es war unser Whisky. Und ich sage, nee, zu dem Zeitpunkt kann es nicht euer Whisky gewesen sein, weil euch gab es noch gar nicht. Ja, es gab noch nicht mal eine Brennstelle, mit der ihr hantiert habt. Ja, also das ist das Lustige eigentlich daran.
Also Jens, ich sehe das total spannend und wie gesagt, ich denke mal, viele, die jetzt hier da sitzen mit dem kleinen Whisky in der Hand, würden sich freuen, wenn du wiederkommst. Und ja, an der Stelle möchte ich mich, wie gesagt, bei dir auch ganz doll bedanken.
Danke.
Und uns natürlich für den Peter und Paul Fest. Ganz viele Besucher.
Ja, es war jetzt keine Poesie, ja. Aber
wer möchte denn, wir haben heute keine Auslosung gemacht, sondern ganz einfach, wer möchte jetzt als nächster lesen? Aber nichtsdestotrotz, wir haben einen Preis für den ersten. Und zwar der erste Preis für den ersten Leser, das war jetzt, wie gesagt, eine bestellte Lesung. Von unserem Radio, Happy Fan Radio, die sogenannten besten Bands.
Ja.
Best
Music
Talent. No. Und wünsche ganz, ganz viel. Frau Jakob ist sozusagen unser erster Leser und der erste Gewinner. Frau Jakob, was haben Sie denn vorbereitet?
Ich habe vorbereitet, was ich immer vorbereite. Ich habe Sachen mitgebracht von meinem Blog, wo ich über mein Leben als Journalist schreibe und was damit so zusammenhängt.
Gut. Muss ich dich nochmal einrichten? Oder?
Weiß ich nicht. Möchtest du mich einrichten? Ich fühle mich wohl.
Fühlst du wohl. Gut. Perfekt. Ja, dann würde ich sagen, leg los.
Ja, dann lege ich doch mal los. Der erste Text heißt Kaffee in der Kleinstadt. Wie gesagt, ich bin Journalistin hier im Lokalen. Mein Job ist vermutlich eine Gelegenheit für Dates am laufenden Band. Als ich vor wenigen Wochen mal wieder einer Gemeinderatssitzung folgte, ging es dort mal wieder um den tief in der finanziellen und organisatorischen Scheiße steckenden Abwasserzweckverband. Damit die Kacke ein wenig weniger dampft, hat der Verband sich vor Jahren einen technischen und kaufmännischen Betriebsführer eingekauft. Der Stab aus BWLern und Ingenieuren glättet Wogen, die Kacke dampft aber noch immer. Und so geht es immer hoch her, wenn das Thema Abwasser auf der Agenda steht. Auch neulich wieder. Der BWLer, Typ Parfüm und Nadelstreifen, und ich schauen uns dann manchmal fast mitleidig an. Überhaupt tauschen wir sehr oft Blicke aus. Tiefe Blicke. Für mich ist das wüste Gezetere kaum in der Zeitung zu verarbeiten. Für ihn ist das maulige Gerede nicht konstruktiv, da es sich auf Fehler lange vor seiner Zeit bezieht. Diesmal sagte er mir zum Abschied, übrigens für alle deutlich hörbar: Also, wir zwei sehen uns immer nur hier und wir müssen endlich mal was Schönes zusammen machen. Dann lächelte er mit roten Wangen und fügte an: Ich lade Sie zu einem Kaffee ein. Ich habe abgelehnt, schon wegen der Nadelstreifen. Heute aber hat ein wahrer Schambolzen, Typ eher mal 3-Tage-Bart und Jeans, einfach so seine rechte Schulter an meine linke Schulter geschmiegt, ein wahrer Schulterschluss, hat mit seiner Schulter zart an meine gestupst, hat mir zugezwinkert und mich am Sonntag zu einem Kaffee eingeladen. Wir kennen uns auch schon eine Weile. Letztens hat er mir verschmitzt grinsend gesagt, dass er lieber mich als meine Kollegen anruft und Termine lieber mit mir macht, damit er mich sehen kann. Und neulich wechselte er die Straßenseite, um ein Gespräch mit mir anzufangen. Und eine Schale Kirschen hat er heute für mich mit den Worten »Was Süßes für die Süße« bereitgestellt. Er ist älter, erfahren und noch einer der alten Schule. Er ist naturverbunden und angenehm herb, erdig, geerdet. Er kann gut zuhören. Er sprudelt über vor Ideen. Er ist interessiert, gebildet, aufrichtig. Toller Mann. Konkurrenz brauche ich nicht zu fürchten. Er ist Witwer. Er ist über die Mitte 70 hinaus. Er ist der Vorsitzende der örtlichen Gartensparte, die gerade im Bundeswettbewerb um Deutschlands schönsten, tollsten und allerbesten Kleingartenverein antritt. Und bevor im Juli die Jury kommt, präsentiert er am Sonntag die Sparte mit all ihren tollen Ideen, vom Senioren über den Schul- bis zum Tafelgarten, erstmal beim Tag der offenen Gartentür, den es in meiner Stadt gibt. Zum Abschied heute drückte er mir ein Gänseblümchen in die Hand, weil ich die doch besonders mögen würde. Oh ja, ich nenne ihn manchmal säuselnd Horschte. Kaffee mit so einem Mann, ich habe sofort zugesagt.
Ich muss zugeben, ich kenne Horst auch noch.
Ja, wer kennt ihn nicht, Horst?
Ich finde Horst ein super Typ.
Horst ist toll. Wollen wir noch einen?
Ja, Entschuldigung, ich habe
ungefähr gedacht, ist so noch ungebrochen nee, ach, um Himmels Willen. Ein bisschen älter als der Horst. Der Text heißt Hundertschaft, ist geschrieben im Oktober 2012. Also mein Blog ist schon ja auch eine Weile alt. Demut. Der Boden der Tatsachen kann flauschig, ja regelrecht flokatihaft ausfallen. Ich habe eine 100-Jährige getroffen. 100 Jahre, das sind 10 uneben Jahrzehnte, die einem den Weg in die Zeitung ebnen. Bürgermeister kommen mit Blumen und gratulieren, Lokaljournalisten kommen und schreiben einen netten Text, in dem sie aber meist verschleiern müssen, dass der oder die 100-Jährige mehr oder weniger lebendig und im Dämmerzustand ist. Mit eben jener Erwartungshaltung spurte ich los und fahre zu einem der örtlichen Seniorenheime. Der Bürgermeister ist schon da, ein paar Kinder der nahen Kita auch, und die singen ein Lied nach dem anderen und immer wieder. Die alte Dame grinst aber fröhlich vor sich hin. Ausgesungen, Bürgermeister und Journalist nehmen Platz. Das ist immer ein wenig unangenehm, weil keiner so richtig weiß, ob er jetzt am Dämmerigen vorbeireden soll oder ob der noch ein Bewusstsein hat. Also das immer Gleiche. Er wolle ja mal das Rezept für so ein langes Leben haben, fragt der Bürgermeister. Und die Dame? Nein, nein, das sage ich Ihnen nicht. Sie ist sehr wach. Er fragt wieder, ich auch. Das alte Herz lässt sich erweichen. Herzhaft essen und nicht so viel Süßkram, das sei gut. Darum wird auch die von einer 100 gezierten Schokoladetorte abgelehnt. Dafür isst sie lieber eine Klappschnitte. Das ist eine einfach in der Mitte zusammengefaltete Stulle. Das Wort ist nun neu in meinem Wortschatz. In den Kaffee könne aber ordentlich Zucker, meint die alte Dame. Und ganz, ganz wichtig, immer sagen, was man denkt. Dieses alte Herz hat also nichts zu lange geplagt, sondern sie hat es gleich in die Welt hinausgepustet. Wer recherchiert, der erfährt auch was vom Leben. Von der Geburt an auf einem Auge blind, hat sie immer hart gearbeitet, hatte eine kinderlose Ehe, die Arbeit im Kinderheim und vor Jahren ging eine OP am gesunden Auge auch noch schief. Ihre Schwester starb früh, die alte Dame nahm sich ihrer Kinder an, die Nichte wurde zur Fasttochter. Ihr nähte sie das Hochzeitskleid, ganz bewusst auf den letzten Drücker, weil schon das Baby unterwegs und der Bauch rundlich war. In meinem Kopf läuft ein Film, in dem die zwei Frauen vor dem Anprobespiegel stehen und die ältere der jungen Frau erst über die Wange und dann über den Bauch streichelt, die Finger auf den Mund presst und ein Psst lacht, in der Gewissheit, dass sich all das eigentlich schon längst nicht mehr verheimlichen lässt. Und während meine Fantasie auf Reisen geht, schmunzelt die Grande Dame vielsagend über diese alte Geschichte und wendet ihr blindes Köpfchen zur Nichte und streichelt ihr den Arm, dass mir das Herz fast überläuft vor Rührung. Es ist die pure Liebe, je durch eine... Möchtest du noch was?
Hast du noch was Schönes?
Ne, du, schön, das, na, weiß ich nicht. Schön, es ist eine Erkenntnis über den Journalismus im Lokalen.
Na dann.
Das kann nicht schön sein. Naja, aber Erkenntnisgewinn. Der Text heißt Allesmacher, den habe ich gestern Abend geschrieben. Fotos, das Interview und die Notizen für die Story. Und später dann das Layout, dazu das Management sowie die komplette Redaktionsorganisation, Korrekturlesen und so weiter. Im heutigen Journalismus, vor allem dem Lokalen, scheinen die Macher Alleskönner zu sein. Tatsache ist, wir sind bloß Allesmacher. Am Anfang meiner Laufbahn, die ich eigentlich gerne mal steiles Bergabrennen nenne, lächelte ich noch hochtrabend über die älteren Kollegen, die sich bei der Ansage von Terminen dem Mitnehmen einer Kamera strikt verweigerten oder einfach nur immer wieder mal erwähnten, dass sie nicht alles gleichzeitig machen können und wollen. Inzwischen stellt sich ein Einsehen bei mir ein. Zwar zähle ich mich durchaus zu den Journalisten, die viele der oben genannten Fähigkeiten auf sich vereinen. Warum ich das so betone? Ich habe leider auch schon feststellen müssen, dass es Journalisten gibt, die nicht mal richtig schreiben können. Aber ich bin auch nicht gut in allen Bereichen. Auf folgende Dinge verlasse ich mich. Ich kann gut schreiben, ich kann gut mit Menschen umgehen, ich habe gute Ideen und einen guten Instinkt für gute Geschichten. Ich bin ein guter Manager. Aber ich kann schon nur noch ordentlich layouten und nur passabel fotografieren. Ordentlich und passabel heißt, es ist kein Verlass darauf, dass ich ein Foto immer gut mache und beim Layout mangelt es mir manchmal an guten Ideen. Gute Fotos sind bei mir oft Zufallstreffer. Termine, bei denen man kein Foto stellen kann und gleichzeitig seinen Text in den Blog holen muss, die kann ich inzwischen nicht mehr wirklich gut leiden, weil das Ergebnis immer an irgendeinem Bereich nicht gut genug ist. Und ich würde mich lieber auf den Text als das Drumherum wie das Layout konzentrieren. Zudem stelle ich fest, dass ich am Ende eines langen Tages immer häufiger Fehler in den Texten übersehe. Man könnte nun meinen, dass ich einfach langsam alt werde und der Überforderung anheimfalle. Nein, ich habe nur begriffen, dass dieses Allesmachen ein Teil des Ruins, vor allem im lokalen Journalismus ist. Denn das Ergebnis einer solchen Allesmacherei ist oft, dass es an irgendeiner Stelle mangelt. Wir können nicht alles gleichzeitig gut machen, wir sind keine Alleskönner. Man bekommt einen guten Text hin, aber man muss das eigene eher schlechter Foto verwenden, das ja aber in den guten Text ziehen soll. Oder das Foto ist gut, aber dadurch war die eigene Aufmerksamkeit zu schlecht, um all die wichtigen Infos für einen guten Text auch mitzubekommen und der Artikel wird eher so lala. Und der gute Text steckt in einem uninspirierten Layout fest. Oder man verliert die Lust und Energie, zugunsten eines guten Fotos auch mal ein schon angelegtes Layout komplett umzustoßen und es so insgesamt alles besser zu machen. Versteht mich nicht falsch, das Ergebnis dieser Allesmacherei ist nicht unbedingt der totale Qualitätsverlust und es ist ja nicht alles schlecht. Doch früher, also in der Zeit des Journalismus, aus der meine vor ein paar Jahren noch belächelten Kollegen stammen, war eben vieles besser. Und es könnte heute alles richtig, richtig gut sein, wenn wir wieder die Aufgaben auf die jeweiligen Spezialisten und damit die echten Könner verteilen würden. Sehr gute Fotografen, sehr gute Layouter, sehr gute Chefs vom Dienst, sehr gute Korrekturleser, damit gute Journalisten den Freiraum haben, sehr, sehr gute Schreiber zu sein. Mehr nicht. Leider weiß ich, dass ich eine Zeit des Journalismus, in der das möglich ist, nicht mehr erleben werde. Früher war eben wirklich mehr Lametta und das Bild, das hängt schon lange schief.